Gnade sei mit euch im Friede von Gott und seinem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn jemand am Ende seines Lebens sagt, also wenn ich nochmal die Chance hätte zu leben, ich würde alles anders machen. Ich würde alles anders machen. Wer sagt sowas? Wir könnten vielleicht vermuten, vielleicht wirklich schlimme Leute, vielleicht Drogendealer, die sagen, hey, wie viele Leute habe ich ins Unglück gezogen? Wie viele Leute habe ich abhängig gemacht? Wie viele Leute sind durch mich gestorben? Oder vielleicht sagt das ein Mörder, der sagt, ich habe Menschen auf dem Gewissen. Wenn ich das nochmal rückgängig machen könnte, denn was würde ich dafür geben? Einfach nur Kriminelle, die sagen, ich würde alles anders machen? Mein Urgroßvater, mütterlicherseits, hat es auch gesagt. Hatte meine Mutter mir gestern noch am Telefon erzählt. Und er war Geschäftsmann in Lübeck. Den gibt's gut. Es war ein angesehener Kaufmann. Aber er sagte am Ende seines Lebens, wenn ich nochmal die Chance hätte, ich würde alles anders machen. Warum sagen Menschen das? Bei den Kriminellen kann man es verstehen, aber bei so einem etablierten Mann? Wenn einer gesellschaftlich anerkannt ist, von vielen Zuspruch bekommt, sich an die Gesetze hält, nicht kriminell wird, vorbildlich lebt, sozial eingestellt ist und von vielen geschätzt wird und gesagt, das ist ein Beispiel, so sollten auch viele leben. Alles richtig macht. Und wenn so einer Bilanz zieht in seinem Leben und sagt, alles Verlust, alles umsonst, das ist alles wertlos, was ich gemacht, wofür ich mich eingesetzt habe. Meine Ziele, Dreck. Das Wort mit SCH, was mit Eise endet. Wenn einer sowas über sein Leben sagt, was ist denn da passiert? Ich glaube, dann muss er irgendwas anderes gefunden haben, irgendwas im Vergleich. Also man sagt ja, liebe Männer, jeder hat das beste Auto. Irgendwas findet er natürlich gut daran, weil das hat er ja auch gekauft. Ist das sein Auto? Und dann kauft man sich einfach mal ein ganz anderes Auto. Ein bisschen teurer, viel. Das alte war gar nicht mehr so gut. Das ist das Neue, aber das ist gut. Das, was wir haben, dazu stehen wir. Und wenn wir es abgelegt haben, ja, dann finden wir es nicht mehr ganz so toll. Ja, da gab es dann noch was Besseres, das ist gar nicht so gut. Gar nicht mehr so davon überzeugt. Wenn einer sowas sagen würde zu seinem Leben, hat er was Besseres gefunden? Wir haben das in der Lesung gehört. Da sagt einer, in dem Acker da hinten, da ist ein Schatz drin. Kann ich einen Acker kaufen? Ja, können Sie einen Acker kaufen? Und er weiß ganz genau, es geht hier nicht nur um den Acker, den Wirt des Ackers, sondern es geht darum, dass da drin ein Schatz ist. Und deswegen hat er diesen Acker gekauft, weil er weiß, das macht diesen Acker total wertvoll. Das Wesentliche ist da verbuddelt. Und das hole ich raus. Ähnlich mit der Perle. Einer verkauft alles, um die kostbarste Perle zu kriegen, die es überhaupt gibt. Und er setzt wirklich alles ein. Das heißt, er muss dafür auch alles verkaufen. Das ist nicht eine weitere Perle in seiner Sammlung, sondern die Perle. Alles andere gibt es dann gar nicht mehr. Der Apostel Paulus hat als vorbildlicher Jude gelebt. Dem konnte man nichts nachsagen. Der hat nach den Gesetzen gelebt, war am achten Tag beschnitten, wie es bei den Juden notwendig ist. Da war alles komplett richtig und er hatte Ansehen in seiner Community, würde man heute sagen. Das war ein geachteter Mensch. Und was schreibt er? Ich möchte es einmal vorlesen, das steht im Philipperbrief. Ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel, kann sogar meine Herkunft aus dem Stamm Benjamin nachweisen. Von Geburt an bin ich ein Jude wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauchte ich mir nichts vorzuwerfen. Aber seit ich Jesus Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust. Was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um ihn allein geht es mir, ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Wer ist Jesus? Dass einer sein tolles Leben so wegschmeißt. Er ist aus allen sozialen Klassen rausgeflogen. Bei den Pharisäern, er wurde verfolgt. Er schreibt nachher in seinem Leben, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, er wurde ausgepeitscht, er kam in Gefängnisse, musste Hunger leiden, alles Mögliche. Warum tut er sich das an? Kann Jesus wirklich so viel sein, dass ich mein etabliertes Leben dafür eintausche? Wer ist das? An dieser Stelle merkt man, der christliche Glaube ist nicht ein Regelwerk. Die Religion halten es halt so, da musst du das machen, die Religion, da musst du das machen, die Religion, da musst du das machen, um in den Himmel zu kommen. Und wenn du es alles gut machst, na dann gucken wir mal, dann sieht es schon ganz gut aus für dich. So war Paulus auch gepolt. Du musst alles richtig machen und dann, naja, dann wird Gott auch mit dir zufrieden sein. Wie im Leben. Machst du in der Schule alles richtig, wirst du versetzt. Machst ein gutes Abitur, kannst du sofort Medizin studieren. Oder was auch immer. Leistung, danach wirst du gemessen. Und Paulus war stolz darauf, denn er war richtig ein Guter. Und dann wollte er die Welt von diesem Schwachsinn befreien, dass Jesus lebt. Er wurde ja Karfreitag gekreuzigt, war tot, alle konnten das bezeugen. Und jetzt behaupten einige Leute, 3 Tage später sei er auferstanden. Sowas gibt's doch gar nicht. Und die glauben das. Und er war dabei, Leute ins Gefängnis zu schmeißen, die diesen Irrwahn vertraten. Nicht nur in Jerusalem. Nee, gib mir mal Vollmacht, ich gehe bis Damaskus. Der war voller Eifer, der wollte diesen Schwachsinn stoppen. Wie kann man so einen Blödsinn glauben? Der lebt wieder, so ein Schwachsinn. Und dann ist er in der Wüste, kurz vor Damaskus, ein helles Licht umstrahlt ihn, er geht zu Boden und eine Stimme spricht zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er völlig geflasht, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das hat gesessen. Das hat gesessen. Der lebt tatsächlich. Der spricht, der ist Gott, auferstanden. Die Christen haben recht. Aber wer bin ich jetzt? Ich dachte, ich mache alles richtig. Und das wäre alles richtig gewesen, dass wir den gekreuzigt haben. Ja, ich war auch dafür. Und auf einmal merkt er, dass Jesus gestorben ist. Nicht, weil die Leute ihn gezwungen haben, er ist da freiwillig hingegangen, das alles auf sich genommen. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat es Er ist nicht gestorben, weil Gott ihn bestraft hat, sondern er ist gestorben, weil er die Schuld der Menschen trägt. Auch seine. Die Selbstgerechtigkeit eines Paulus, der Vorzeigebürger der religiösen Community, der Humanist, der Guttäter. Für seinen Stolz ist er gestorben. Und er sagt ihm das nicht einfach nur: Du bist falsch gewickelt, Paulus, ich lebe nämlich. Sondern ich werde mit dir ein neues Leben beginnen. Ich werde dich leiten in deinem Leben. Und du wirst mich kennenlernen, wie du mich nie gekannt hast. Glauben heißt, Jesus kennenlernen. Er sei der gute Hirte deines Lebens. So habe ich die Kinder gesegnet. Und das zu erleben, dass Jesus kein schlechter Hirte ist. Wir haben so viele schlechte Hirten in dieser Welt, große und kleine, die alles Mögliche von uns wollen und uns betrügen. Und Jesus ist der gute Hirte, dem wir vertrauen können und dem wir erfahren können, der lebt, der etwas Gutes mit uns vorhat. Und der so kostbar ist, so wertvoll wie ein Schatz, dass Leute sagen, das ist es mir wert. Nicht nur, dass ich mein altes Leben ganz anders beurteile, das ist echt Mist. Sondern dass Leute sogar gehen, so weit gehen und sagen, und wenn es mich Verfolgung kostet, ja, selbst wenn ich bei drauf gehen würde, Jesus ist alles für mich. Und da fragt man sich als mitteleuropäischer Christ, okay, ja, was haben diese Menschen erlebt, dass die Leid und Verfolgung auf sich nehmen? Und wie habe ich Gott, Jesus, mein Glauben bisher erlebt? War das mir so eine, naja, dann betest du mal, dann hilft er dir mal und ansonsten lebst du dein Leben so weiter. Und ach ja, der liebe Gott, ja, an den glaube ich auch so ein bisschen. Ganz unterschiedlich. Aber was für eine Nähe, was für eine Intensität der Beziehung erleben diese Menschen, erlebt Paulus. Da wird man ganz blass. Open Doors. Eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, weltweit. Und immer wieder hat sie zeitnahe Berichte von Menschen aus dieser Welt. Und wie sie den Menschen hilft, aber auch wie diese Menschen selbst erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind und was Jesus ihnen bedeutet. Das Thema ist dieses Jahr Indien. Da nimmt die Christenverfolgung immer mehr zu. Dieses Jahr im Juni sind die Hindu-Nationalisten wiedergewählt worden mit noch größerer Mehrheit. Das bedeutet für die Christen noch mehr Verfolgung, denn sie planen eigentlich ein rein hinduistisches Indien und alle anderen sind nicht richtig. Kirchen werden abgebrannt, Menschen werden eingesperrt und umgebracht. Aber Folgendes passiert auch. Ein 12-jähriges Mädchen, Sari heißt sie, aus einem ländlichen Teil in Indien, war fast von Geburt an gehörlos, hat fast nichts gehört. Und ihre Eltern haben ganz viel Geld aufgewandt, sind in Krankenhäuser gegangen, in hinduistische Tempel, ganz unterschiedliche Art. Da gibt es ja ganz, ganz viele, viele Götter, zu denen man dann da beten kann. Sie waren bei Zauberern und nichts half. Und dann kam eine Tante, die Christin ist, zu einer Gemeinde gehörte, zu einer kleinen Gemeinde und sagte, kann ich sie mitnehmen bei uns in die Kirche? Wir beten da für Kranke. Und in dem Gottesdienst betet der Pastor und andere Leute für dieses Mädchen, legen ihr die Hand auf und schon nach dem Gebet hört sie auf einmal Geräusche. Und es wird immer mehr und immer mehr. Aber sie erlebt nicht nur, dass sie was hören kann, sondern sie spürt auf einmal die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu. Und da ist etwas Neues in sie hineingekommen. Total überglücklich, dass sie hören kann. Und dieses Erlebnis geht die Tante mit ihr nach Hause und erzählt der Mutter davon. Und Aber die Mutter sagt, das können wir nicht mitmachen. Schön, dass unsere Tochter gesund ist, aber wenn wir hier unsere Religion wechseln, dann sind wir aussätzig in unserem Dorf. Dann können wir nichts mehr kaufen, nichts mehr verkaufen, denn wenn wir, das wollen wir nicht. Sari ging dann weiter heimlich zur Kirche. Aber das wollten die Eltern nicht dulden, auch nicht ihre Geschwister. Jedes Mal, wenn sie zur Kirche ging, wurde sie schwerst verprügelt. Immer wieder. Aber sie ist immer wieder zum Gottesdienst gegangen, weil sie spürte, da begegnet mir Gott, ich lerne mehr aus der Bibel, wer er überhaupt ist. Und dann irgendwann ist sie von zu Hause rausgeschmissen worden. Du bist nicht mehr unsere Tochter, hat man ihr gesagt, einem 12-jährigen Mädchen. Und dann ist sie zu ihrer Tante gegangen. Dann kam ihr Bruder da an und hat das gemerkt, das wollte er auch nicht, dass sie jetzt bei ihrer Tante sei. Und dann ist sie noch zu einer anderen Tante und dann kam sie irgendwann wieder nach Hause und auch dort wurde sie wieder geprügelt. Und dann hat man sie irgendwann in Ruhe gelassen. Aber zwischendrin hat sie gesagt, warum muss ich das alles erleiden? Und sie hat mit dem Gedanken gespielt, Jesus zu verlassen. Aber dann sagte sie, ich kann das nicht. Da gibt es etwas und da fiel es ihr schwer, das zu erklären. Es scheint, dass sie trotz ihres Leidens auch eine unerklärbare Freude in sich trägt. Und diese Freude, die möchte sie nicht wissen. Wie groß und fantastisch ist das, was Menschen dort erleben, dass sie auf der anderen Seite so viel Leid und Schmerzen auf sich nehmen. Würden wir das auch tun? Wie tief, wie weit haben wir Jesus erlebt? Was würden wir eintauschen? Wenn einer sagt, du musst alles hergeben, inklusive deiner Gesundheit und vielleicht sogar deines Lebens. Was würde am Ende bleiben? Die Familie, die nehmen wir nicht, das Auto nicht, den Beruf nicht, dies nicht, jenes nicht. Das bleibt, das muss bis zum Schluss bleiben. Oder könnten wir sagen, wie dieses Mädchen, nimmt mir Jesus nicht. Aber den kann ja auch keiner nehmen. Jesus sagt an einer Stelle, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Aber ich bin bei euch und ich schenke euch meine Gegenwart in einer Form, in einer Weise, wie ihr es manchmal in guten Zeiten vielleicht gar nicht erlebt habt. Das ist das Wunder. Wir wissen oft nicht, warum Leid und all das passiert. Aber Jesus geht mit und er ist größer als das Leid, größer die Hoffnung, größer die Kraft, die von ihm ausgeht. Und so gibt es zahlreiche Berichte, jedes Mal aus allen möglichen Ländern, zeitnah. Das geschieht jetzt, nicht vor 2000 Jahren. Und sie beschämen einen, sie beschämen mich. Und ich denke, Jesus, werde mehr in meinem Leben, dass ich einmal genauso handeln kann, wenn es darauf ankommt, wie dieses Mädchen oder die zahlreichen anderen. Jesus, du bist größer, lass mich das erfahren. Amen. Lass uns beten.